Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Mit einer Blockade des nordirischen Regionalparlaments will die pro-britische DUP eine neue Brexit-Regelung für den Landesteil erzwingen. Heute reist der britische Premierminister Boris Johnson nach Belfast, um nach einer Lösung zu suchen. Unser erstes Thema. Der schwierige Spagat zwischen Bulgariens in der Ukraine-Politik ist ein weiteres Thema in dieser Sendung. Der bulgarische Staatspräsident wird heute in Berlin erwartet. Und wir berichten aus der Welthauptstadt der Diamanten, warum in Antwerpen das Geschäft mit russischen Edelsteinen floriert. Es war ein historischer Wahlsieg der katholisch-republikanischen Partei Sinn Féin in Nordirland Anfang Mai. Doch das Regionalparlament in Belfast ist bis auf Weiteres arbeitsunfähig. Die pro-britische DUP blockiert die Kammer, genauso wie eine Regionalregierung unter Sinn Féin-Führung, aus Protest gegen die EU-Brexit-Regelungen für Nordirland. Bewegung wird es aus Sicht der zweitplatzierten DUP nur dann geben können, wenn das Nordirland-Protokoll aufgehoben und die Grenzkontrollen für Waren aus anderen britischen Landesteilen für Nordirland abgeschafft werden, was die EU wiederum ausschließt und mit einem Handelskrieg droht. Nun aber kommt Bewegung in die Angelegenheit. Premierminister Boris Johnson reist heute nach Belfast und seine Außenministerin Liz Truss will morgen mit einer Gesetzesinitiative an die Öffentlichkeit. Deutschlandfunk London-Korrespondentin Christina Heuer mit den Hintergründen.
Britanniens Außenministerin droht damit, zentrale Teile des Nordirland-Protokolls auszusetzen. Bereits morgen will Liz Truss ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Britanniens Premierminister rudert derweil rhetorisch etwas zurück. Jedenfalls stellt Boris Johnson seine Reise nach Belfast heute unter das Motto »Seht zu, dass ihr gemeinsam eine Regierung hinbekommt«. Im Fokus steht sein Appell an die politischen Parteien in Nordirland, nicht die Drohung an die Europäische Union. Das wird in London als Signal verstanden, dass die Regierung Johnson den alten Streit ums Nordirland-Protokoll nicht oder noch nicht eskalieren möchte. Doch Ed Miliband von Labour traut den zarten Friedenszeichen aus Downing Street nicht. Ich hoffe sehr, dass er Nordirland nicht als politische Waffe benutzt. Das wäre das absolut Falsche. Er sollte sich lieber ernsthaft mit den Parteien in Nordirland und mit Europa auseinandersetzen, um eine Lösung für die Probleme zu finden und nicht Drohungen ausstoßen. Ein Handelskrieg jetzt wäre das Schlimmste, was passieren kann. Genau damit aber, einem Handelskrieg, droht die Europäische Union, sollte London einseitig das Nordirland-Protokoll aussetzen. Jeder Vertragspartner hat das Recht, dies zu tun. Der jeweils andere kann jedoch mit Strafmaßnahmen reagieren. Und Brüssel lässt kaum einen Zweifel, dass es entschlossen ist, genau das zu tun. Für das Vereinigte Königreich wäre das verheerend. Die Bürger ächzen unter explodierenden Lebenshaltungs- und Energiekosten. Die Inflation rast in schwindelerregende Höhen und bisher hat die Regierung noch keine Antwort gefunden auf die wachsende Not vieler Menschen. Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng zeigt dennoch Sympathien für die Pläne der Außenministerin. Die EU, legt er nahe, drohe mit allem Möglichen, wenn der Tag lang sei. Brüssel werde auch im Fall, dass London handelt, keinen Handelskrieg vom Zaun brechen. Wir haben uns vor 6 Jahren für den Brexit entschieden. Seitdem hat es immer wieder Gerede gegeben, was die EU tun oder nicht tun wird. Aber das ist ihre Sache. Soweit es mich betrifft, unsere wichtigste Aufgabe als britische Regierung ist es, für politische Stabilität in Nordirland zu sorgen. Und wenn es dafür nötig ist, das Protokoll anzufassen, dann müssen wir es unbedingt tun.
Primary duty as the British government is to look after political stability in Northern Ireland, and if that means relooking at the protocol, we absolutely have to do that.
Der Wirtschaftsminister setzt offenbar auch auf Zeit. Strafmaßnahmen würden vor Schiedsgerichten landen, bevor sie tatsächlich verhängt werden dürften, betont er. Und die Außenministerin wird wissen, dass ihr Gesetz im Parlament auf so viel Widerstand stößt, dass vor seinem Inkrafttreten leicht ein Jahr ins Land gehen kann. Die Hardliner im Kabinett könnten das als Einladung verstehen, das Nordirland-Protokoll einseitig anzutasten und dann zu schauen, wie ernst die Folgen wirklich sind. Vorsichtigere Minister warnen indes dringend vor einer Eskalation. Die Times zitiert einen Regierungsbeamten mit den Worten: Wir wollen eine Waffe auf dem Tisch, aber wir wollen sie nicht benutzen. Es ist wie nukleare Abschreckung. Vermutlich erklärt diese Sicht das eher beschwichtigende Wording, mit dem Boris Johnson in die Woche startet. In Belfast heißt es in einer Pressemitteilung aus 10 Downing Street, werde er klarmachen, dass die Regierung niemals vorgehabt habe, das Nordirland-Protokoll abzuschaffen. Es müsse aber reformiert werden. Und weiter, die Tür zu ernsthaften Verhandlungen bleibe offen. Nur wenn die EU ihre Position nicht verändere, werde es nötig zu handeln, um den Frieden in Nordirland zu schützen.
In den Dauerstreit um das Nordirland-Protokoll könnte diese Woche etwas Bewegung kommen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer über die umstrittenen Pläne der britischen Regierung. Als EU- und NATO-Mitglied ist Bulgarien fest in westlichen Strukturen verankert. Doch die Sympathien in der bulgarischen Gesellschaft für Russland sind groß. Der moderne bulgarische Staat ist erst durch russische Unterstützung im 19. Jahrhundert entstanden. Noch heute erinnert Bulgarien an siegreiche Schlachten von bulgarischen Freiwilligen mit Zarentruppen gegen die Osmanen. Kein Wunder also, dass sich Politiker in Sofia schwer tun mit Militärhilfe für die Ukraine. Staatspräsident Rumen Radev zum Beispiel, der heute in Berlin erwartet wird, ist strikt dagegen. In innenpolitischen Debatten sind von ihm immer wieder NATO-kritische und pro-russische Töne zu vernehmen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Bulgarien-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, in Bulgarien definiert die Regierung die Außenpolitik, nicht der Staatspräsident. Gibt es auf Regierungsseite fast 3 Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine klare Position zu diesem Krieg?
Es gibt jedenfalls, was diese sehr heterogene 4-Parteien-Koalition angeht, die ja erst seit letzten Dezember im Amt ist, nach langjährigen Wahlwehen, 3-mal wurde er gewählt, keine einheitliche Lösung. Man hat sich, ich schildere Ihnen das mal kurz, gleich zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hatte der neue bulgarische Ministerpräsident Petkov, der ja zum Teil auch in den USA studiert hat, auch soziologisiert in das, was diese Nähe auch zum Westen angeht, angekündigt, dass man unterstützen würde, die Ukraine auch mit militärischer Hilfe. Da wurde er sehr, sehr rasch eingefangen, nicht allein von Staatspräsident Rumen Radev, der, das muss man ja in der Klammer auch aufsagen, bis zu seiner Wahl Ende 2016 zum ersten Mal Luftwaffenchef der bulgarischen Luftwaffe war und MiG-29-Pilot, sondern auch von den Sozialisten, die auch Koalitionspartner sind. Und dort ist eine ganz klare ablehnende Haltung. Man wolle nicht sich einmischen. Das sei nicht auch im Interesse der bulgarischen Bevölkerung. Und es wird zum Teil auch immer wieder darauf rekrutiert, wie ist denn tatsächlich dann auch die Haltung dazu? Über 80% der Bevölkerung sei der Auffassung, dass man sich nicht einmischen sollte. Das ist die Ausgangslage. Und vor dieser Situation stand jetzt auch diese heterogene Koalition, sich zu entscheiden. Und man suchte einen Kompromiss, der auch gefunden worden ist vor etwa 10 Tagen im Parlament, in dem man sich darauf geeinigt hat, man macht politische Unterstützung, man macht zum Teil auch militärtechnische Unterstützung, jedenfalls aber nur im eigenen Lande. Und das war's.
Jetzt sprechen Sie von militärtechnischer Unterstützung, militärtechnischer Hilfe. Was bedeutet das konkret für Bulgarien?
Also in der letzten Woche war ukrainisches Militär in Bulgarien, um das mal auszuloten, worum es sich eigentlich handelt. Es ist letztendlich gegenwärtig noch ein Platzhalter dafür, dass gegebenenfalls zerstörtes ukrainisches Militär gerät auf dem Landweg, beziehungsweise je nachdem über Umwege, dann auch vielleicht auf dem Luftweg nach Bulgarien geliefert würde. Dort auch aus den sag ich mal, Altbeständen, das sind ja zum Teil auch noch alte Warschauer Paktbestände, die dann auch da sind, repariert werden könnten, wieder instand gesetzt werden und zurück. Bloß das befindet sich gegenwärtig im Anfangsstadium. Das ist etwas, was letztendlich diese Bruchlinie innerhalb der Koalition markiert. Mehr geht nicht. Und Staatspräsident Rum Radev, der ja auch letzte Woche in Tschechien war, ist tatsächlich aber auch der Auffassung, dass die natürlich, was die Verurteilung des Angriffs auf die Ukraine angeht, relativ klar auch was den Wortlaut angeht. Er sagte, wir werden diese russische Aggression in den ganz starken Ausdrucksformen verdammen. Das geht so nicht. Von daher diese Haltung, ist, insofern muss ich ein bisschen auf Ihre Eingangsfrage zurückkommen, diese Haltung von bulgarischen Staatspräsidenten ist relativ eindeutig.
Aber der Staatspräsident hat sich auch kritisch zu den Sanktionen geäußert. Ich glaube, es waren die Ölsanktionen. Wie sieht es da bei der Regierung aus?
Schwierig, denn Sie dürfen gleichermaßen dann auch sehen, dass die, wie in vielen anderen EU-Ländern auch, die Preise, Energiepreise davon galoppieren. Das setzt gegenwärtig die Bevölkerung unter erheblichen Stress. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wächst. Der bulgarische Premierminister war in der vergangenen Woche in Washington bei US-Vizepräsidentin Harris. Und da ging es auch um Gaslieferungen, LNG-Lieferungen aus USA, die dann auch geliefert werden sollten nach Bulgarien. Petkov kam dann zurück mit der Erklärung, das sei zum Teil zu besseren Preisen, als dass man früher von Gazprom bekommen habe. Aber sowohl Gas wie auch Erdöl sind sehr heikle Themen. Und es ist nicht allein nur der Staatspräsident, der gesagt hat, das ist sehr schwierig. Es ist vor allen Dingen auch der sehr einflussreiche und meines Erachtens der Kopf, eigentlich fast auch der politische Kopf der Regierung, der Finanzminister, der also Asim Vasiljev, der ganz deutlich gesagt hat, wir brauchen eine Ausnahme, ähnlich wie zum Teil auch einige andere EU-Staaten.
Ein innenpolitisch weniger umstrittenes Feld, auf dem Bulgarien die Ukraine unterstützen kann, ist die Logistik. Bulgarien wird als Alternativroute für Getreideexporte aus der Ukraine genannt. Durch die russische Blockade der Häfen sind die üblichen Transportwege über das Meer ja blockiert. Wie könnte Bulgarien hier unterstützend eingreifen?
Also einmal natürlich relativ rasch mit den Vorbereitungen darauf, falls die Seewege tatsächlich einmal möglich werden sollten, den Hafen Varna darauf vorzubereiten. Das Zweite sind natürlich die Schienenverbindungen. Und da sieht es relativ schlecht aus. Bulgarien ist kein Nachbarland, kein originäres wie etwa Rumänien zu der Ukraine, sondern das müsste dann erst von den Schmalspur auf die europäische Breitspur umgeleitet werden. Die Vorbereitungen laufen da sicherlich, aber da ist vor allen Dingen gefragt, die Investitionen in Infrastruktur, die jetzt nicht ad hoc passieren können. Also von daher, man bereitet sich auf den Ausbau Hafen vor, ja, auf dem Seewege, das ist gegenwärtig ja nicht möglich. Und Schienen, aber das würde doch deutlich dauern.
Wie blickt die Bevölkerung auf diesen Balanceakt der Regierung im Umgang mit Russland und der Ukraine?
Weitestgehend, dass man sich zurückhalten solle. Sie haben es zu Beginn gesagt, die historischen, aber auch politischen Kontakte sind immer, auch Bindungen sind immer groß gewesen. Bulgarien weiß die Bevölkerung weiß sehr wohl, dass sie also sowohl EU- und NATO-Zugehörigkeit, auch diesen entsprechenden Schutz, vor allen Dingen der NATO, besitzt. Aber die generelle Haltung ist, das geht seit Kriegsbeginn, gibt es da relativ zuverlässige Umfragen, ist, dass man sich da raushalten würde. Vor allen Dingen, das Thema ist alt Nummer eins, die Militärhilfe könne die bulgarische Regierung nicht an die Ukraine liefern. Da ist man strikt dagegen.
Einschätzungen waren das von unserem Bulgarien-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Besten Dank. den Druck auf Moskau im Krieg gegen die Ukraine weiter zu erhöhen, würde die Europäische Union gerne ein Einfuhrverbot für russisches Erdöl beschließen. Die EU-Außenminister beraten darüber heute mit ihrem ukrainischen Amtskollegen in Brüssel. Doch das Projekt steht auf der Kippe, weil Ungarn seinen Widerstand dagegen nicht aufgeben will. Vom Streit zwischen den EU-Partnern profitiert Moskau auch bei einem anderen Schatz aus russischem Boden, den Diamanten aus Sibirien. Zwar ist der Verkauf von Luxusgütern nach Russland schon seit Mitte März verboten, aber die Einfuhr russischer Diamanten ist weiterhin erlaubt. Sehr zur Freude der Diamantenhändler in Antwerpen, der Hauptstadt des weltweiten Diamantenhandels. Jakob Meyer hat sich dort für uns umgehört.
Händler, Boten, Touristen, geschäftiges Treiben in der Rovinierstraat in Antwerpen, im Herzen des Diamantenviertels. Die belgische Hafenmetropole ist nach eigener Einschätzung die Weltstadt des Handels mit den kostbaren Steinen. Organisiert wird er in einem glasverspiegelten Bau, dem Antwerp World Diamond Center.
Every day. About 200 million
dollars. Jeden Tag fließen 200 Millionen Dollar durch dieses Gebäude. Pro Jahr sind das allein bei uns 37 Milliarden, sagt Sprecher Tom Nace. Selbstverständlich ist das nicht mehr, jedenfalls nicht in diesem Umfang. Denn ein Viertel der nach Antwerpen eingeführten Rohdiamanten stammt aus Russland. Der Verkauf von Luxusgütern dorthin ist seit Mitte März verboten. Aber die Einfuhr der Steine bleibt erlaubt, anders als in den USA. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in einer Videobotschaft ans belgische Parlament appelliert: Frieden ist viel wertvoller als die Diamanten, als die Verträge mit den Russen, als die russischen Schiffe in den Häfen, als das russische Öl und Gas. Wir haben uns nie gegen Maßnahmen bezüglich der Diamanten gewehrt, betont Belgiens Regierungschef Alexander De Croo. Die Sanktionen hat die EU-Kommission ausgearbeitet mit der Begründung, die Auswirkungen auf Russland müssen größer sein als die auf uns. Sollte die Kommission in den kommenden Wochen sagen, wir wollen doch Maßnahmen im Bereich Diamanten ergreifen, dann würde sich unser Land dem nicht verschließen. Im vergangenen Jahr hat Antwerpen russische Rohdiamanten im Wert von rund 1,8 Milliarden Dollar importiert. Die meisten stammen aus Minen des Konzerns Alrosa, die unter anderem in Jakutien liegen, einer Republik im eisigen Nordosten Russlands. Geschäftsführer von Alrosa ist Sergei Ivanov. Sein Vater gilt als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Auch Vorstandsmitglieder sollen enge Verbindungen zum Kreml unterhalten. Ideal ist das nicht, das verstehen wir. Alrosa ist zu rund 20% in russischem Staatsbesitz, also ja, da gibt es natürlich ein gewisses Gefühl der Verwicklung. Das ist sicher richtig. Konkret, Einnahmen von Alrosa fließen in die russische Staatskasse und könnten dazu beitragen, Putins Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Aber den Import von Diamanten aus Russland nach Antwerpen zu verbieten, davor warnt Handelsverbandssprecher Nace. Das würde Russland überhaupt nicht treffen, Belgien dafür umso härter. Man würde sofort 1,8 Milliarden Dollar mit einem 10-Stunden-Flug nach Dubai schicken und dann würden die Steine eben dort verkauft. Ein Einfuhrstopp würde also überhaupt keinen Unterschied machen, nur den, dass hier 10.000 Jobs verloren gehen. Und das Problem ist, die würden nicht wiederkommen. Es geht um Arbeitsplätze und den Zugang zu Rohstoffen, sagt Nace. Das ist geostrategisch wichtig. Außerdem unterliegen Diamantenhändler in Antwerpen strengen Regeln gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung, während Dubai nach Nace Worten damit wirbt, dass dort gar nichts geht. Noch handeln sie in der Antwerpener Rovinierstraat auch weiter mit russischen Rohdiamanten. Sicher ist sich Verbandssprecher Nace nicht, dass das so bleiben wird. Wir sind offen dafür, mehr Druck auf Putin zu machen. Wir sind die Ersten zu sagen, warum nicht international einen Weg finden, um einen Handelsstopp für russische Diamanten weltweit zu beschließen. Vielleicht wäre das eine Lösung. Wenn schon den Diamantenhandel einschränken, so die Logik der Branche in Belgien dann wenigstens überall, damit weder der Kreml noch die Konkurrenz etwas davon hat.
Lupenreine Antwerpener Ausnahme, warum der Diamantenhandel mit Russland trotz des Ukraine-Krieges weitergeht. Jakob Meyer berichtete aus der Hauptstadt des weltweiten Diamantenhandels. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.